Gut, die Bergpredigt, Nummer 8. Schwören und vergelten. Ich fange mal an. Helfen uns Verbote, immer das Richtige zu tun? Die Frage. Helfen uns Verbote, immer das Richtige zu tun? Ja, oftmals schon. Einfach, sie geben uns Orientierung. Wenn irgendwo was verboten ist, dann wissen wir, was erlaubt ist oder beziehungsweise was nicht erlaubt ist. Wenn wir irgendwo hinkommen, wo wir nicht wissen, was wir dürfen. Zum Beispiel, ganz vielen Gebäuden steht, Rauchen verboten. Ich habe da kein Problem mit. Ich bin nicht Raucher. Ja, also kein Problem, keine Versuchung. Bei der Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen Tappenbeck und Jemke, da sieht das ein bisschen anders aus. Da gilt 70. Man kann dort gut 100 fahren. Aber da sind schon einige tödliche Unfälle passiert. Ich bin an einem vorbeigekommen, deswegen, ich weiß das. Und deshalb gilt auch Überholverbot. Aber ganz viele halten sich nicht daran. Wir fahren da ja nur öfter lang. Ganz viele halten sich nicht daran. Schlichtweg auch deswegen, weil sie nicht wissen, warum dieses Verbot da überhaupt steht. Das ist mit ein Grund. Ich glaube, wir halten Verbote dann, wenn wir einsehen, dass das sinnvoll ist. Wenn wir wissen, warum die Verbote da sind und wenn wir die begreifen, dass das auch für uns sinnvoll ist, ja, geh nicht zu nah an den Rand, sonst fällst du da runter. Ja, das machen wir gerne. Wir möchten nicht irgendwo runterfallen und dann sterben. So, dann halten wir uns dran, aber wenn das so nicht für uns ersichtlich ist und uns das treibt oder wir Druck haben, Zeitdruck haben oder wie auch immer, oder das nicht einsehen, dann übertreten wir die Verbote gerne. Mit den Gesetzen im Alten Testament ist das ähnlich. Die stehen da ja nicht ohne Grund. Gott hat auch die Gesetze nicht ohne Grund gegeben. Sie waren dazu gedacht, die Beziehung zu Gott und auch untereinander zu regeln, eine Ordnung zu schaffen, damit das Ganze wirklich gut läuft. Damit wir Gott nicht vergessen, vor allen Dingen sein Volk, aber auch, dass wir gut miteinander umgehen. Das war eigentlich der Grund. Sie sollten Orientierung geben. Aber wem die Gesetze nicht passten, der hat versucht, sie zu umgehen. Ihr kennt die vielen pharisäischen Schlupflöcher, die sie sich aufgebaut haben, um die Gesetze zu umgehen. Manchmal haben sie ganz bewusst die Gesetze buchstabengetreu ausgelegt. Weil es kann nicht alles, jede Kleinigkeit und jede Situation ganz genau festgelegt sein. Es gibt immer eine Situation, die da steht, steht da ja nicht, also darf ich das. Versteht ihr? Also wenn ich mich ganz genau, punktgenau an das Wort halte, denkt mal alleine nur daran, man darf, wenn man auf See fährt, rein pharisäisches Gesetz, also man darf ja am Sabbat nicht arbeiten und auch nicht reisen. Aber wenn man auf dem Schiff ist, dann kann man nicht zwischendurch anhalten und aussteigen. So, deswegen gibt es da eine Ausnahme, man darf mit dem Schiff weiterfahren. Wisst ihr, was die Pharisäer gemacht haben? Die haben einen Wassersack genommen und auf einen Esel gemacht und dann waren sie ja auf dem Wasser. Und dann sind sie geritten. Solche, ja. So, die Bergpredigt. Jesus geht in der Bergpredigt auf viele Gesetze des Alten Testaments ein. Und manch einer denkt, er hat die Gesetze verschärft. Ja, hat sie nochmal neu formuliert und viel schärfer formuliert, als sie im Alten Testament stehen. Aber ich glaube, dass das nicht der Grund ist. Ich glaube, dass er vielmehr auf den eigentlichen Sinn hinweist, auf die Ursache und die eigentliche Bedeutung des Gesetzes deutlich machen will. Im Grunde genommen bedeutet das, wenn wir uns an alles halten, was da steht, auf was Jesus gesagt hat, dann leben wir so, wie Gott es will, nach seinem Wesen. Gott würde so handeln. Oder Jesus würde so handeln und hat so gehandelt. So, denk mal an das Nichtrauchen, wenn da ein Verbotsschild steht. Ich brauche nicht auf das Gebot gucken. Ich mache das sowieso nicht. Ja? Und genau so, Jesus war gar nicht in Versuchung, die, die, Gebote zu übertreten, die Verbote zu übertreten, sondern er hat einfach, lebte im Wesen Gottes. Es fiel ihm nicht schwer, sich daran zu halten. So, und so möchte er, dass wir so leben. Nicht genau gucken, was steht denn da ganz genau, darf ich das nicht, ja, sondern wir sollen nach dem Wesen Gottes leben. Aber dass das nicht unbedingt so einfach ist in der Praxis und auch mit unserem Hintergrund, wird an den nächsten Themen bei den beiden Themen, um die es heute geht, deutlich. Das erste ist das Schwören. Matthäus 5, Vers 33. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. So, Meineid, das meint falsch schwören, Meineid ist verboten. Das gilt auch heute noch. Man darf keinen Meineid leisten. Und dennoch hält dieses Verbot nicht jeden ab davon. Manchmal gibt es Interessen, das doch zu tun. Aber die Frage ist, wer schwört denn eigentlich heute noch? Hast du schon mal geschworen? Es gibt zwei Bereiche, in denen Schwur immer noch gilt. Und zwar, wenn Ämter eingesetzt werden, Ministerämter, die schwören. Ja, die schwören auf die Verfassung, dass sie alles geben, ihr Amt richtig gut auszufüllen. Und früher war das auch üblich, auf die Bibel zu schwören. Das fängt langsam an zu bröckeln. Aber dieses Schwören an sich, auch auf die Verfassung und sich an die Gesetze zu halten und so weiter, das wird immer noch von den Ministern verlangt, wenn sie in ihr Amt eingeführt werden. Und das Zweite ist bei Gericht. Ein Gericht kann verlangen, wenn du eine Aussage machst, dass du sie beschwörst. Und da ist es, soweit ich weiß, immer noch üblich, worauf kann man denn schwören? Auf die absolute Wahrheit. Und was ist die absolute Wahrheit? Die Bibel. Deswegen schwört man da tatsächlich, indem man die Hand auf das Wort Gottes legt. So, das ist auch ein Schwur. So, aber ansonsten kommt eigentlich Schwören kaum noch vor, oder? Also bei uns ist das nicht so unbedingt üblich, ständig zu schwören. Ich weiß, aber ich erinnere mich, wahrscheinlich ist die Zeit schon längst vorbei, aber es gab mal eine Zeit, wo Jugendliche hinter jedem zweiten Satz "Ich schwöre" gesagt haben. Ich schwöre. Ja, so, das ist so richtig inflationär gebraucht, dieses Wort. Ich schwöre, ja, um zu sagen, so, du kannst mir glauben. Ich schwöre, ich schwöre. Ja, ich weiß nicht, ob die Zeit noch ist oder ob das noch gemacht wird, keine Ahnung. So ähnlich mit diesem "Ich schwöre" war, so ähnlich war das zur Zeit Jesu. Nicht ganz so in diesem Slang, aber ganz, ganz viele Leute haben geschworen, um zu bekräftigen, das stimmt, was ich da sage. Bei jeder Kleinigkeit wurde geschworen. Ja, ich schwöre auf dem Himmel, ich schwöre bei Jerusalem, ich schwöre auf den Tempel und ich schwöre bei Gott, ja, um einfach zu sagen, so, du kannst mir glauben, das, was ich sage. Und das ist der Grund, das ist die Situation, in die Jesus hineinspricht. Das muss man ein Stück weit wissen, um zu verstehen, was Jesus jetzt sagt. Jetzt sagt nämlich Jesus in den nächsten beiden Versen, 34 und 35, ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. So, um das jetzt richtig deuten zu können, das hört sich so an, wir dürfen überhaupt nicht mehr schwören, weder bei Gericht noch sonst irgendetwas. Das ist nicht das, was Jesus hier meint. Die Pharisäer hatten Regeln aufgestellt, welcher Schwur gilt und welcher nicht gilt. Der Schwur bei Gott, dem Allerhöchsten, der galt. Aber wenn du beim Himmel geschworen hast, nee, der gilt nicht. Den brauchst du nicht zu halten. Und der bei Jerusalem auch nicht. Und der bei der Erde, der auch nicht. Und Jesus sagt hier, lasst es sein. Fangt nicht irgendwelche Regeln an, um irgendwelche Regeln wieder zu umgehen, um das Schwören im Grunde genommen wertlos zu machen. Wer weiß denn, wann der Schwur gilt und wann weißt du, ob der Schwur nicht gilt? Du weißt doch gar nicht mehr, ob du dem glauben kannst, was er sagt. Darum sagt Jesus, hört auf zu schwören. Ja? Du kannst beim Himmel zu schwören, wenn du es wirklich ernst meinst, ist dasselbe, als wenn du bei Gott selber schwörst, weil das ist der Wohnort Gottes. Das ist nichts weniger. Und wenn du schwörst, dann musst du dich daran halten. Ja? Also diese komischen Regeln von den Pharisäern, um das zu umgehen, er hat sie klar gemacht, nein, das gilt nicht. Und im Grunde genommen sagt er, wenn ihr das tut, ja, wenn ihr beim Himmel schwört und nachher das nicht haltet oder bei der Erde oder wie auch immer, dann seid ihr Lügner. Dann begeht ihr einen Meineid. Ja, ihr versprecht etwas und haltet es nicht. Und im nächsten Vers geht es nochmal darum, und auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Natürlich kannst du es färben, aber das bleibt nicht so. Ja, das ist damit gemeint. So. Und im Grunde genommen, was sagt er damit? Was bildest du dir eigentlich ein, Mensch? Was bildest du dir ein? Welche Macht und welches Ansehen hast du? Welche Autorität nimmst du da in Anspruch? Du kannst dich Gott nicht gleich machen. Gott ist derjenige. Ja? Meinst du wirklich, dass dein Wort die gleiche Autorität hat wie Gott? Genau, und das stellt er hier in Frage. Du kannst deine Haare nicht weiß oder schwarz machen oder dich in irgendeiner Weise. Du bist nicht Gott, hast nicht die Macht. Komm runter vom Thron und misst dich nicht mit Gott, dem Allmächtigen. Weil wenn Gott etwas sagt, dann steht das felsenfest. Wenn ich etwas sage und verspreche, dann weiß ich nicht, ob ich das unbedingt halten kann. Wenn ich morgen einen Unfall habe und nicht in der Lage bin, Tobi zu helfen, obwohl ich ihm das versprochen habe, dann breche ich das. Ich weiß, ich habe es doch nicht in der Hand. So, das ist damit gemeint. Erheb dich nicht auf die Stufe Gottes, sondern komm mal runter. Und dann sagt er, wie wir es tun sollen, in Vers 37. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, ist vom Bösen. Steh zu dem, was du sagst. Bleib bei der Wahrheit, sei aufrichtig und halte deine Versprechen. Und wenn du das tust, dann wird dir auch geglaubt. Dann brauchst du nicht sagen, ich schwöre, oder? Wenn du glaubwürdig bist, wenn du immer die Wahrheit sagst und aufrichtig bist, nicht um heißen Brei rumreden oder nur so. Ja, und wenn du über was nicht reden darfst, dann darfst du auch sagen, nein, da darf ich nicht drüber reden. Das ist aufrichtig und ehrlich. Völlig in Ordnung. Es gibt Dinge, über die darf man nicht einfach so reden. Seelsorgegeheimnisse zum Beispiel. Ja, das darf man sagen. Da darf man nicht, braucht man nicht drum reden. Dann weiß aber jeder, woran du bist. Und du bist glaubwürdig. Und das reicht aus. Aber wenn du dafür bekannt bist, dass du öfter mal nur die halbe Wahrheit sagst oder so drumherum und nicht ehrlich bist, drumherum redest, ja, dann nützt das Schwören auch nichts. Ich schwöre. Eher im Gegenteil. Es macht dich eher unglaubwürdig. Und das ist das, was Jesus hier eigentlich meint. Es ist kein Verbot, dass wir überhaupt nicht mehr schwören dürfen. Aber dieses inflationäre Schwören, das sollen wir nicht tun. Aber wenn wir bei Gericht aufgefordert werden zu schwören, dann dürfen wir das. Es sei denn, du hast vor, einen Meineid zu leisten, dann solltest du das lieber nicht tun. Aber ich gehe davon aus, dass du das nicht tust. Ja? Also wir dürfen, oder auch wenn jemand von uns als Minister berufen wird und du wirst aufgefordert, dann den Amtseid zu leisten, ja, dann darfst du das. Das ist nicht verboten von Jesus her. Ja? Jesus will, dass wir die Wahrheit sagen und unsere Versprechen halten. Das ist es, was Gott auch tut. Gott hält sich an seine Versprechen. Und genauso sollen wir auch handeln, nach seinem Wesen. Das ist der Sinn dieses Gesetzes. Ja? Okay, schwören. Ich weiß, das ist so ein Thema, was nicht unbedingt tagtäglich, aber die Wahrheit sagen, betrifft uns sehr wohl. Vergeltung, ich glaube, das ist dann schon eher eine andere Sache. Matthäus 5, Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich schätze mal, das ist einer der bekanntesten Bibelsprüche, der auch am meisten verwendet wird, von Gläubigen wie auch von Ungläubigen. Aber ich glaube, in den allermeisten Fällen wird er missverstanden und auch falsch gebraucht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. In der Regel ist das so eine Rechtfertigung, wie du mir, so ich dir. Und das steht ja schon in der Bibel, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hubst du mich an, hub ich zurück. Das ist noch harmlos. Dass du mich so blamiert hast vor allen anderen, das zahle ich dir heim. Du blaffst mich an, ich blaff zurück. Du schubst mich, ich schubst zurück. Du schlägst mich, das zahle ich dir heim. Dann gibt es eine große Prügelei. Und wo endet das? Irgendwann eskaliert das. Rache. Das steckt so in uns drin, oder? Habt ihr noch nie Rachegefühle gehabt? Das ist unser altes Wesen. Der alte Adam steht wieder auf. Er ist zwar begraben, aber er meldet sich dann immer wieder. Das kannst du dir nicht gefallen lassen. Ja? Und je härter die Antwort, desto stärker ist man. Desto besser steht man da. Ja? Also, wie steht es im Alten Testament? Ja? Der erste Gewaltherrscher, so, er hat mir ein Auge ausgehauen, ich hau ihm den Kopf ab. Ja, da geht es nicht mehr um Auge und Zahn und Zahn, sondern die Antwort muss stärker, die muss kräftiger ausfallen. So, das ist eigentlich so das Prinzip, dieses Rache, wie du mir, so ich dir, das ist so das Prinzip, wie wir Menschen ticken, so von unserer alten Natur her. Ist so, wie gesagt, wir kennen das selber. Und ganz viele Menschen berufen sich dabei dann tatsächlich auf die Bibel. Die Bibel rechtfertigt das ja. Auge um Auge, Zahn um Zahn. So, wie gesagt, dieser Bibelspruch wird missverstanden. So ist er nie gedacht gewesen und deswegen steht er auch nicht in der Bibel, um zu rechtfertigen, dass ich mich wehren darf und mit der gleichen Münze heimzahlen darf. Das war nie gemeint. Im Gegenteil, das steht deswegen da, weil früher war es normal, wenn einer dir ein Auge ausgehauen hat, hast du ihm den Arm abgerissen oder sonst irgendetwas. Also eine viel, viel stärkere Antwort. Und dieses Auge um Auge geht darum, das zu begrenzen. Zu sagen, wenn schon, wenn du unbedingt Rache üben willst, aber dann nicht mehr, als dir angetan worden ist. Darum steht das da. Auch die Strafe, das ist nämlich der eigentliche Grund, auch die Strafe, wenn jemandem was passiert ist, der Bluträcher darf dem anderen nicht mehr antun, als dem Opfer angetan worden ist. Das ist eine Begrenzung. Allen anderen Ländern um Israel herum war es üblich, ja, wenn Blut vergossen worden ist, dann wurde der andere gekillt. Ja, wurde platt gemacht. So, und Gott legt hier eine Grenze ein und sagt, nein, nicht mehr. Ne? So, ist das denn ein Aufruf zur Rache? Eine Aufforderung von der Bibel, so wenn dir ein Auge ausgeschlagen ist, dann darfst du dem anderen auch ein Auge ausschlagen oder du sollst das sogar tun. Kennen wir Gott so? Würde ich auch sagen. Nee, im Gegenteil. Und deswegen geht Jesus dagegen an. Ich glaube, dass das auch in der Zeit, zu Jesu Zeit anders verstanden oder häufig anders missverstanden worden ist, dieser Spruch. Und Jesus geht radikal dagegen an. Und ihr merkt gleich, wie radikal. Verse 39 bis 41. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Da ist nicht mehr davon die Rede, von wegen, gib dem anderen das zurück, was er dir angetan hat, sondern genau das Gegenteil. Tu ihm Gutes. Oder halt ihm die andere Wange hin. Lass ihn nochmal schlagen. Jesus, das geht zu weit, oder? Das kannst du nicht von mir verlangen. Wir würden dem Bösen doch hilflos ausgeliefert sein, wenn wir so handeln würden, oder? Sind dir die Gedanken noch nie gekommen? Oder lassen wir das lieber weg, lesen wir das nicht, nehmen wir das nicht ernst? Ich glaube, dass Jesus das ernst meint, was er hier sagt. Aber wie können wir das machen? Wie funktioniert das? Wenn wir uns ganz genau wörtlich daran halten, ganz genau an diese Beschreibung, was Jesus hier sagt, dann kann das tatsächlich passieren, dass wir dem Bösen hilflos ausgeliefert sind. Ja. Wenn eine Frau vergewaltigt wird, soll sie sich demjenigen nochmal anbieten? Die Wange nochmal hinhalten? Das wäre das, wenn wir das wörtlich nehmen. Sollst du dich dem, der nur darauf aus ist, dich zu verprügeln, kampflos ausliefern? Ein aktuelles Beispiel, viele sagen, liefert keine Waffen an die Ukraine, dann passiert da Frieden. Das ist genau dieser, ja? Geh nicht gegen das Böse an. Sollen wir das wörtlich nehmen? Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht? Sollen wir uns um jeden Preis ausnutzen lassen? Wenn jemand nur darauf aus ist, dich auszunutzen, es gibt solche Leute, sollen wir das tun? Sollen wir darauf eingehen? Ist das das, was Jesus damit meint, was er hier sagt? Habt ihr da eine Antwort drauf? Ihr wartet jetzt auf eine Antwort, ne? Ich glaube, das ist gut, selber darüber nachzudenken. Ich glaube nicht, dass ich jetzt pauschal sagen kann, nein, so oder so ist es richtig. Ich glaube, dass wir immer auf den Herrn hören sollen, was in welcher Situation das Richtige ist. Aber meiner Überzeugung nach, jetzt um das Beispiel Ukraine zu nehmen, wenn die Ukraine keine Waffen mehr kriegt, dann werden die Russen die Ukraine überrennen, werden viele ermorden und dann wird die Ukraine russisch. Ist das das, was Jesus will? Darf sich jeder selber eine Antwort drauf? Meiner Überzeugung nach, nein, wir dürfen uns auch wehren, wenn wir angegriffen werden. Ist meine Überzeugung.
Warum steht das, dass wir den Bösen nicht widerstehen?
Genau. Weil man, und das ist, glaube ich, das, was Jesus selber auch so gemacht hat. Manchmal ist, jemand, der uns angreifen will, wenn wir ein vollkommen anderes Verhalten ihm gegenüber haben, als er erwartet, dann stoppt ihn das erstmal. Weil wenn jemand so auf dich ankommt, dann erwartet du, dass du dich wehrst. Oder er haut dir eine und du haust zurück. Wenn du aber sagst, komm, hau mir doch dahin, dann wird er erstmal stutzen. Und das ist genau der Punkt. Eine paradoxe Reaktion. Bring ihn aus seinem Schwung raus. Weil wenn du seine Erwartung erfüllst, dann wird er genauso weitermachen, weil er fühlt sich stärker. Aber wenn du ihm eine Reaktion setzt, die er überhaupt nicht erwartet, Liebe entgegenbringst, obwohl da Hass kommt, dann bringt ihn das erstmal aus dem Konzept. Und bringt ihn eventuell zum Nachdenken und stoppt seine Aktion. Das ist damit gemeint. Und da musst du gucken, ist die Gelegenheit da? Kann ich das jetzt in diesem Moment machen? Da brauchen wir viel Weisheit und ich glaube auch wirklich Geistführung, um das zu erkennen. Ich glaube, dass wir uns wehren dürfen, wenn wir einfach nur, wenn wir angegriffen werden, dass wir nicht alles mit uns machen lassen müssen. Ich gebe euch mal zwei Beispiele, zwei nicht erfundene Beispiele. Könnt ihr euch noch daran erinnern an Mirko 2010? Ein 10-Jähriger wurde missbraucht und getötet. Seine Eltern sind Christen und die haben da schwer drunter zu leiden gehabt, das könnt ihr mir glauben. Aber sie haben diesem Täter, der ist gefasst worden, sie wussten, wer das ist, sie haben ihm vergeben. Das ist eine paradoxe Reaktion. Normalerweise würden wir sagen, sperrt ihn so lange weg, wie es nur irgendwie geht und wir üben irgendwie Rache, Hauptsache der hat unseren Sohn ermordet. Aber sie haben ihm vergeben. Vergeben heißt, ich rechne dir die Schuld nicht mehr an. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer denen das gefallen ist? Das ist eine paradoxe Reaktion. Ich weiß nicht, was das bei dem ausgelöst hat, aber die Chance besteht, dass er darüber nachdenkt. Warum handeln die so? Warum bringen die mir diese Vergebung entgegen, obwohl ich ihren Sohn getötet habe? Das ist damit gemeint. Eine andere. In der ersten Gemeinde, wo wir waren, war ein Mitglied, das war jung bekehrt, der war vorher Alkoholiker und ist gerade dabei, sein Leben so wieder richtig in Ordnung zu bringen, hatte geheiratet, hatte gerade ein Haus gebaut. Und beim Frühstück guckt er aus dem Fenster und sieht, wie ein LKW vor seinem Grundstück hält. Zwei Männer steigen aus und laden sein Bauholz, was noch übergeblieben ist vom Bau, laden sein Bauholz auf den LKW. Er geht raus. Und er fragt, ob er ihnen helfen könnte. Wärst du auf die Idee gekommen, denen zu helfen? Ich nicht, ganz ehrlich. Der fragt ernsthaft, ob er ihnen helfen könnte. Und die sagen ja. Und er fasst an und hebt sein Bauholz auf den fremden LKW. Und die sind ganz fröhlich. Wir haben jetzt das Holz und fahren weg. Am nächsten Morgen, oder ich weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat, es kann auch 2 Tage gedauert haben, kommt dieser LKW wieder mit diesen beiden Männern. Und die Männer laden das Holz wieder ab. Er hat denen nicht gesagt, dass das sein Holz ist. Aber sie haben das mitgekriegt. Sie haben gehört, dass das sein Holz ist. Das war mal eine positive Reaktion. Ich weiß nicht, ob die beiden sich bekehrt haben, aber das war eine paradoxe Reaktion. Das ist, sowas meint Jesus. Nicht so handeln, wie wir normalerweise handeln würden, sondern bring den Liebe entgegen. Bring auch Opfer zur Not. Und das waren Opfer. Das Bauholz war richtig viel wert. Ihr wisst was, auch damals hat heute schon Geld gekostet, heute noch mehr, aber ne? Es war ein Opfer für ihn, aber er war bereit, dieses Opfer zu geben, um denen zu sagen, so das, was ihr da macht, die haben mit Sicherheit ein richtig schlechtes Gewissen gehabt. Sonst hätten sie das Holz ja auch nicht zurückgebracht. Jesus selbst hat sich nicht gegen seine Festnahme, auch gegen die Folter und auch die Kreuzigung nicht gewehrt. Wir wissen warum. Ja, aber er hätte alles Recht dazu gehabt. Er war unschuldig. Sie hatten kein Recht dazu, das zu tun. Und er hat sich nicht gewehrt. Auch eine paradoxe Reaktion. Und bei manch einem hat das zum Umdenken geführt. Denkt an den Soldaten, den Römer, der gesagt hat, so, das war wirklich Gottes Sohn. Weil er Jesus gesehen hat, wie Jesus gehandelt hat. Und das ist, glaube ich, das, was Jesus hier eigentlich mit meint. So, wir sollen so handeln, wie Jesus handeln würde. Und Jesus hat sich manchmal sehr wohl gewehrt. Denk mal an die Anklagen der Pharisäer, da hat er sehr wohl auch was gegen gesagt. Er hat sich nicht alles gefallen lassen. Er hat da auch manchmal ganz klar geredet. Er wusste, wo das Sinn macht, diese Reaktion. Ja? Vor allen Dingen so, wenn du angegriffen wirst, also wenn du beleidigt wirst, also wir fangen ja nicht gleich an mit Fäusten, aber wenn du beleidigt wirst, dann reagier nicht gleich sofort. Ertrag das. Und sag vielleicht ein freundliches Wort, aber nicht so, nicht aufgesetzt, von wegen, ich muss das ja tun. So, dann halt lieber die Klappe. Aber wenn das wirklich aus Herzen kommt und du die Liebe Jesu in dir spürst, ja, dann gib ihm eine freundliche Antwort oder ihr. Und dann wird das was auslösen, dann wird das ein Umdenken auslösen. Sie werden sich fragen, wie kommt das? Wieso reagiert er so? Jesus verherrlicht sich dadurch. Weil wir so handeln nach dem Wesen Gottes. Das ist das, was Jesus eigentlich will. Ja, darum sagt er das so. Ja, nicht von wegen Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern Liebe gegen Hass. Woher weiß ich, wo die Grenze ist? Und ob die Liebe was bewirkt? Genau das ist die Frage auch, die Klaus gestellt hat. Woher weiß ich denn? Wann soll ich es denn tun? Wisst ihr, ich glaube, wenn wir den Entschluss fassen nach diesem Prinzip, also wenn wir Jesus nachfolgen und sagen, ich will dir wirklich folgen und ich will tun, was du gesagt hast. Wenn wir uns dazu entschieden haben, dann wissen wir, wir brauchen seine Hilfe dazu. Wir kriegen das nicht aus eigener Kraft hin. Das heißt, wir bleiben ganz nah an Jesus dran. Wir lesen in seinem Wort, wir beten, um die Kraft, um die Liebe in uns zu haben, damit wir das überhaupt umsetzen können. Und wenn wir das tun, dann ist der Heilige Geist in uns und wir spüren, wie der Heilige Geist uns leitet. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir aus eigenem Denken durchs Leben gehen und das nicht haben, ja, dann werden wir Schwierigkeiten haben, da einen Unterschied zu finden. Aber wir werden auch Schwierigkeiten haben, so zu handeln. Weil wir gar keine Kraft in uns haben. Weil die Kraft muss von Jesus kommen, die Liebe muss von Jesus kommen, sonst geht das nicht. Deswegen ganz nah an Jesus bleiben. Und dann brauchen wir nicht drüber nachzudenken. Dann wird er uns leiten. Ja, dann wissen wir, wann wir uns zu wehren haben und wenn wir ertragen dürfen. Ja, wenn wir paradox reagieren dürfen. So, willst du so leben? Willst du so leben? Das ist das, was Nachfolge bedeutet. Jesus nachzufolgen, bei ihm zu bleiben, dran zu bleiben, nach seinem Geboten zu leben. Und wir müssen nicht die ganzen Gebote, wir müssen auch die Bergpredigt nicht auswendig lernen. Wenn wir an Jesus dranbleiben, dann werden wir in Jesu Wesen verwandelt, immer mehr. Er wird dafür sorgen. Wir werden auch immer noch Fehler machen, das ist passiert. Ja, aber je länger wir mit Jesus gehen, desto mehr werden wir in sein Bild verwandelt und desto mehr handeln wir so, wie Jesus handeln würde. Und das ist das, was er will. Die Bergpredigt dient mit dazu, uns Orientierung zu geben, was möglich ist auch. Und das, was Jesus hier sagt, ist keine Aufforderung. Du musst unbedingt so handeln. Er zeigt uns, was möglich ist. Von uns aus ist es nicht möglich. Also ich würde nicht so normalerweise so handeln. Weder mit dem Bauholz, ja, noch wenn mir einer eine runterhaut, dass ich ihm die andere Wange hinterhalte. Komm, hau nochmal. Macht dir doch so einen Spaß. Aber das ist möglich mit Jesus. Und wenn wir das wollen, ja, lass uns, also derjenige, der sein Leben noch nicht Jesus gegeben hat, der wird das nicht können. Du kannst das versuchen, aber das wird nicht gehen. Das geht nur, wenn wir mit Jesus zusammengehen. Wenn du sagst so, Jesus, komm du in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Ich will mit Gott versöhnt sein und ich will seine Kraft in Anspruch nehmen und seine Liebe. Und das ist nur möglich, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Und dann wird das geschehen, dann werden wir verwandelt. Und wir, die jetzt schon auf dem Weg sind, das dient mit dazu, uns selber mal zu hinterfragen, wo stehe ich eigentlich? Wo bin ich? Bin ich da noch auf dem richtigen Kurs oder merke ich, dass ich da Schwierigkeiten habe, dass ich Mangel habe? Und dann gilt es, zu Jesus zu gehen und sagen, Jesus, ich merke, da bin ich noch nicht so weit. Hilf mir dabei und vergib mir, dass ich das bisher nicht so gemacht habe. Jesus freut sich darüber, wenn wir so zu ihm kommen und sagen, ja, ich will, aber ich schaff's nicht. Dann sagt er, endlich kommst du. Ich wollte dir schon die ganze Zeit helfen, aber du hast es immer aus eigener Kraft versucht. Endlich kommst du, jetzt kann ich dir helfen, wenn du mich um Hilfe bittest. So, lass uns das tun. Und dann wird sich Jesus verherrlichen. Das ist doch das, was wir wollen, oder? Amen.